Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
Damit haben wir jetzt auch schon 11 Uhr erreicht und kommen zu unseren Interviewgästen für heute. Und zwar haben wir einmal Jan und Dieter vom Erbelauf hier, die ein bisschen was über den Erbelauf erzählen, ein bisschen Informationen liefern und euch ein bisschen aufklären, wie das Ganze abläuft. Jan, du darfst dich jetzt mal vorstellen und erzählen, was deine Rolle beim Erbelauf so ist.
Ja, danke erstmal für die Einladung. Freut mich, dass wir hier sein dürfen. Ich bin der Jan Haller. Ich bin Race Director beim Tübinger Erbelauf. Darf das jetzt schon seit 2 Jahren machen, sprich die Veranstaltung entwickeln, gestalten, planen und auch umsetzen. Ich kenne den Erbelauf schon seit 2012, damals noch selbst als Athlet gelaufen. Und wie gesagt, seit 2 Jahren jetzt als Veranstalter sozusagen beim Erbelauf im Einsatz.
Mhm. Perfekt, dankeschön. Dieter.
Ja, ich bin der Dieter Baumann. Ich bin erster Vorsitzender der LAV Stadtwerke Tübingen. Wir als Leichtathletikverein der Stadt sind Veranstalter, organisieren diesen Lauf. Mhm. Historisch gesehen war die LAV sozusagen der Erfinder dieses Laufes, früher Stadtlauf rund ums Zinserdreieck. Wir sind ja 32 Jahre alt als Veranstaltung. Ich kenne den Lauf schon sehr lange, schon seit 1996. Oh ja, das ist also ganz weit zurück. Da war ich noch Athlet, da war ich Läufer. Ich bin ja früher Läufer und bin da gelaufen. Dann bin ich zur LAV, dann bin ich irgendwann in die Funktionärsebene und wir dürfen den Lauf wieder alleine ausrichten. Und ich kenne den Lauf schon sehr, sehr lange.
Perfekt, dann denke ich mal, könnt ihr einige Infos für uns liefern. Wir spielen jetzt noch ein kleines Lied ab, um so ein bisschen die Stimmung einzuheizen, bevor wir zu den ganzen Infos zum Erbelauf kommen.
Genau, perfekt passend zum Thema fangen wir an mit Highway to Hell von AC/DC.
So, das war gerade Highway to Hell von AC/DC. Ich würde sagen, ein Klassiker, der eigentlich für mich vor jedem Start, bei jedem Lauf laufen muss. Deshalb haben wir es auch jetzt im Radio gespielt. Genau, wir sind hier eben im Interview zum Erbelauf und ich möchte jetzt erstmal zum aktuellen Erbelauf kommen, der jetzt letzten Sonntag stattgefunden hat. Erstmal vielleicht so zu den beiden Siegern. Einmal Friedrich Rupert und Eva Dieterich, die beide noch aus Tokio kamen und bei der WM teilgenommen haben. Und genau, Rupert hatte eine Zeit von 30 Minuten und Dieterich von den Frauen bei 33 Minuten und 2 Sekunden. Wollt ihr zwei vielleicht dazu noch was sagen zu den beiden?
Ja, klar, gerne. Dieter, willst du als...
Fang an.
Ich soll, okay. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass die zwei frisch aus Tokio noch pünktlich zum Erbelauf angereist sind. Gerade Freddy zum Beispiel, der ist tatsächlich am Samstag früh noch aus der Heimat angereist, am Sonntag früh aus der Heimat angereist, hatte dementsprechend ein Jetlag auch hinter sich. Ja. Frederik Ruppert, unser Freddy, kann ich eigentlich sagen, ist ja eben genauso wie Eva Mitglied bei der LAV Stadtwerke Tübingen. Mhm. Startet für uns, hatte dieses Jahr eine Wahnsinnssaison, ist im Frühjahr erst deutschen Rekord auf der Straße gelaufen über die 5 Kilometer. Dann in der Saison quasi im Sommer einen deutschen Rekord auf der Bahn über die 3000 Meter Hindernis, seine Disziplin, die er quasi hauptsächlich bestreitet, und hat dann in Zürich tatsächlich vor rund einem Monat als erster Europäer die Diamond League gewonnen. Die Diamond League, das ist so die höchste Liga, die es eigentlich in der Leichtathletik gibt, besteht aus verschiedenen, mehreren Wettkämpfen. Genau, die hat als erster Europäer gewonnen und dann eben als Höhepunkt der Saison die WM bestritten, wurde dort Zwölfter und kam dann zu uns zum Erbelauf. Ja. Und hat auch den tatsächlich bravourös mit dem Startzielsieg gewonnen. Eva, auch eine Athletin der LAV Stadtwerke Tübingen, ist dieses Jahr im Frühjahr auch schon sehr, sehr gut auf der Straße gelaufen, wurde Zweite bei den Europameisterschaften auf der Straße. Und war jetzt im Sommer eben auch in Tokio unterwegs, ist dort 10 Kilometer gelaufen, hat den Erbelauf tatsächlich die letzten 2 Jahre schon gewonnen. Das heißt, dieses Jahr ihren 3. Sieg eingeholt und steht damit auch auf der Rekordliste, was die meisten Siege beim Erbelauf angeht. Es sind noch 2 andere Afrikanerinnen bei den Frauen, die auch jeweils 3 Siege haben. Ja, den 3. Sieg konnte sie dieses Jahr eben komplettieren und ich bin gespannt, wie es auch in Zukunft dann weitergeht, gerade mit Eva, ob sie da wirklich den 4. Sieg nächstes Jahr holen kann. Genau.
Spannend. Dieter, hast du noch was dazu hinzuzufügen?
Nein, es war eigentlich perfekt, was man nur vielleicht zur Einordnung auch vom Tübinger Erbelauf hat man ja gerade beim Jan gesehen, diese Auflistung, wenn man Top-Athleten verpflichten will, die sind natürlich weltweit unterwegs und klar, wie in Tübingen, da kreist alles um den Tübinger Erbelauf, aber man muss es dann schon zur Einordnung sehen, dass wir da sehr glücklich sind, dass wir eigene Top-Athleten haben, die dann auch gerne in Tübingen laufen, aber dieses Jahr war es einfach sehr schwierig, weitere Athleten zu verpflichten, weil es war parallel die Weltmeisterschaft in Tokio, es war der Berlin-Marathon, es war in Münster der große Marathon und 2 Wochen vorher waren deutsche Meisterschaften über 10 Kilometer. Das heißt, diese Ballung macht es sehr schwierig, umso mehr sind wir froh, dass wir aus den eigenen Reihen die Leute verpflichten können.
Ja, aber trotzdem waren ja wieder ordentlich Teilnehmer generell da, also jetzt mal von den Top-Athleten abgesehen. Wie viele Finisher oder beziehungsweise Anmeldungen im Vorhinein hattet ihr und dann Finisher?
Also wir hatten knapp 4.500 Anmeldungen. Das ist auch eine absolute Rekordzahl. Das hatten wir so noch nie. Können damit tatsächlich auch mittlerweile zu den größeren Volksläufen, Stadtläufen, muss man sagen, in der Region sowieso, in Baden-Württemberg aber auch. Tatsächlich Finisher hatten wir nachher über 3.700. Das ist eine super Zahl für uns. Das freut uns. Und wir sind da auch, sage ich mal, bestrebt, das noch weiter auszubauen und den Lauf noch für viele andere Menschen zugänglich zu machen, die sich einfach bewegen wollen, die Spaß an der Bewegung haben.
Spannend. Danke euch für den Einblick. Ich habe auch noch gelesen, dass es so ein Virtual Charity Run gab und da wollte ich fragen, was es damit auf sich hat.
Der Virtual Charity Run, das ist wie der Name schon sagt, ein virtueller Lauf, der in der Woche vorm Erbelauf immer stattfindet, jedes Jahr. Und da kann man weltweit tatsächlich Kilometer sammeln. Also man muss dann mit seiner Uhr oder mit seinem Handy alle Kilometer, die man zu Fuß zurücklegt, festhalten und kann dann die Kilometer quasi hochladen in unsere Plattform und für jeden gelaufenen Kilometer spendet Erbe, also sprich unser Hauptsponsor vom Erbelauf, 50 Cent an Ärzte ohne Grenzen. Das ist einfach eine gute Aktion, die tatsächlich aus der Corona-Pandemie damals entstanden ist, die Erbe aber auch weiterführen möchte und demnach auch weiter ausgebaut wird.
Und jetzt nicht beim virtuellen Lauf, sondern beim normalen Tübinger Erbelauf, da ist auch die Spende, geht auch alles an Ärzte ohne Grenzen, oder? Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Genau, beim Erbelauf geht die Spende eben nicht an Ärzte ohne Grenzen. Also da wird unterschieden, da gibt es eben den Virtual Charity Run, der quasi global funktioniert, weltweit auch von Leute teilnehmen können. Und dann haben wir am Veranstaltungstag selbst, am Erbelauf, sozusagen einen regionalen Spendenpartner, Sozialpartner, der wechselt jährlich. Und es war dieses Jahr, waren es die Clowns im Dienst, eine total tolle Organisation, sehr, sehr guter Verein, was die machen. Die gehen in Krankenhäuser, in Hospize und versuchen einfach Menschen, die in ja, ich sag mal, Notlagen sind, denen vielleicht sogar irgendwie das Lebensende nahesteht, dann doch nochmal ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, in der Hoffnung, dass sie doch schneller wieder gesund werden und ja, ihrer Krankheit oder dem, was sie eben haben, aus dem Weg gehen können. Also sehr, sehr schön, die wurden dieses Jahr 25, passend zu dem Jahr 2025, eben ihr 25-jähriges Jubiläum. Und das waren dieses Jahr unsere Spendenpartner, Sozialpartner, die haben in der Mühlstraße ihr Spendentor. Und immer, wenn man durch dieses Spendentor durchläuft, als Teilnehmender, spendet man quasi 5 Euro an diese Organisation. Und dazu spendet aber auch wiederum Erbe für alle gelaufenen Kilometer am Erbelauftag selbst 50 Cent an diese Organisation.
Okay.
Also da kommt auch ein sehr, sehr großer Spendensumme zusammen. Und ja, da sind wir froh, dass da so viele tatkräftig mithelfen.
Ja, auch ein schönes Konzept, dass sich das jedes Jahr ändert, dass ihr auch immer mal anderen Organisationen die Möglichkeit gibt, ein bisschen unterstützt zu werden von euch. Sehr schön.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen vielleicht noch eine kleine Musikpause.
Würde ich auch sagen. Wir hören jetzt I'm Gonna Be 500 Miles von The Proclaimers.
Genau, jetzt haben wir gerade noch ein kleines Lied gehört, um ein bisschen die Stimmung noch weiter zum Erbelauf einzuheizen. Wir haben auch über den Erbelauf letzten Sonntag geredet. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Anfang von dem ganzen Erbelauf. Dieter, du hast gesagt, dass der 1996 angefangen hat hier. Möchtest du ein bisschen Infos geben zum Erbelauf generell, wie es dazu kam, wie der entstanden ist?
Der erste Erbelauf war 1994, nur da war ich noch nicht dabei, deswegen,
okay.
Ich bin dann erst, damals, 94, kam eine Truppe hier in Tübingen auf die Idee, so einen Stadtlauf zu machen. Der LAV-Chef damals war Frieder Wenck, hatte eine ganz bunte Truppe. Stefan Jäger, auch ein ehemaliger Läufer, war mit dabei im Orga-Team. Und die haben einfach so einen Lauf durch die Stadt gemacht, 94 angefangen. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es waren so rund um 400, 500 Teilnehmer. Es gab noch einen Schülerlauf rund ums Zinserdreieck, ein Staffellauf war das damals. Deswegen hieß es auch rund ums Zinserdreieck. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt. Es kam immer mehr, ja, die Laufbewegung war natürlich Mitte der 90er Jahre schon so eine Boomsportart. Heute ist immer Volkssport sozusagen, kann man sagen. Aber in den 90er Jahren, da ist man ja noch zum Lauftreff gegangen. Man hat sich im Wald versteckt. Man wollte nicht unbedingt gesehen werden, dass man läuft. Heute startet man am Marktplatz und trinkt danach Kaffee. Und zwar 100 Menschen, nicht nur 2 oder 3. Das finde ich total interessant, wenn man so lange in der Laufszene war, wie sich das verändert hat. Und das ist auch schön. Ja, und dann hat sich das immer weiter entwickelt. Dann kam ein kleiner Knick. Die LAV als Veranstalter wurde etwas müde. Das Team ist ja ganz klar, wenn man das 20 Jahre macht, dann ist das irgendwann richtig harte Belastung. Ist auch für uns ja nicht so ein einfacher Job dann. Und dann wollten die den Lauf aufgeben. Es gab dann eine Gruppierung, die gesagt hat, nein, machen wir auf keinen Fall innerhalb des Vereines. Aber wir, dazu gehörte ich auch, wussten, wir können den Lauf nicht alleine stemmen. Dann haben wir die Universität mit ins Boot geholt. Es war dann 12 Jahre lang eine Kombination zwischen Sportinstitut an der Uni Tübingen und uns als LAV, aber federführend vom Sportinstitut geleitet. Unter anderem war dort auch Marc Oswald dabei, der Konzertmanager. Ich war mit dabei und der Andreas Dietrich. Später dann kam die Judith Weiß dazu, auch noch an der Uni angegliedert. Und seit zwei Jahren, jetzt sind wir dann im dritten Jahr, haben wir wieder die Hoheit über den Lauf gewonnen. Die LAV gewonnen, kann man nicht so sagen, sondern tatsächlich als Kooperation. Die Uni, wir haben einen Rollenwechsel gemacht, wir sind jetzt Veranstalter, die Universität ist Partner von uns, Rollenwechsel. Und für uns als Verein ist es eine Riesenchance, sozusagen diesen Lauf zu machen. Das darf ich vielleicht auch an dieser Stelle sagen. Wir als Verein, wir decken die komplette Leichtathletik in der Stadt ab. Wir haben in unterschiedlichen Altersgruppen Leichtathletik Training. Wir haben Übungsleiter, wir haben Wettkampffahrten. Und da brauchen wir natürlich, wie alle Vereine auch, die ehrenamtlich organisiert sind, immer Geld. Und wir sind froh, dass wir über den Erbelauf auch eine Plattform haben, auf uns aufmerksam zu machen, was wir machen als LAV und damit auch wieder für Sponsoren interessant zu werden. Und deswegen ist es für uns absolut wichtig, wie sich der Lauf entwickelt und ich und wir sind froh, dass wir den Jan haben, der das so toll macht.
Dann kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine riesige Entwicklung gab von wie viele Teilnehmer am Anfang?
400, glaube ich, war 400. Der erste, 400 nochmal was und jetzt sind wir bei 4.480.
Ja, das ist natürlich eine extreme Wandlung. Ja. Möchtest du auch gerade darüber reden, die ganzen Sponsoren, die ihr habt, wie ihr überhaupt dazu kommt? Also einfach Leute, die laufen gegangen sind und euch fördern wollen, ist ja eigentlich ein Verein, ehrenamtlich, wie du meinst.
Ich darf, das ist schön. Also man muss dazu sagen, eben kann ich eigentlich anfangen bei dem Rollenwechsel, der damals vor 12 Jahren stattgefunden hat, als das ursprüngliche LAV-Team aufgehört hat und dann die Uni mit eingestiegen ist, gab es auch eine Streckenveränderung. Der Lauf, der ist weg vom Zinserdreieck hin zur Uni geführt worden und damals ist tatsächlich Erbe als neuer Partner, großer Sponsor eingestiegen. Hintergrund tatsächlich einfach, weil sie der Stadtgesellschaft auch wieder was zurückgeben wollen, sich sozial engagieren möchten und dann natürlich mit einem Erbelauf auf jeden Fall die Plattform haben. Es gibt viele verschiedene Sponsoren, die wir bei diesem Lauf an Bord haben, die sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen beteiligen. Das sind große Industrieunternehmen, die erstmal gar nichts mit einem, ich sag jetzt mal, mit einem Endkunden zu tun haben, also aus einem B2B-Bereich kommen und gar nicht aus dem B2C-Bereich kommen und die engagieren sich tatsächlich zum Beispiel, um das Ganze als Team-Event zu nutzen, um auch Arbeitskräfte gewinnen zu können, um auf sich aufmerksam zu machen. Die engagieren sich aber auch im Rahmen von nicht nur finanzieller Beteiligung, sondern auch Ressourcen. Die bringen sich zum Beispiel ein, wenn wir Pokale machen müssen. Die bringen sich ein, wenn wir große Stimmungsnester aufbauen wollen. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe, warum sich solche Partner bei uns engagieren und so divers ist es dann im Endeffekt auch und so unterschiedlich können wir den Lauf tatsächlich an manchen Ecken auch gestalten. Das ist sehr schön und bereichert uns auf jeden Fall.
Vielleicht als Ergänzung und das macht auch den Tübinger Erbelauf aus. Alle unsere Partner kommen eigentlich aus der Region, sind eigentlich mit Sitz in Tübingen, fast alle.
Ja.
Und da ist natürlich eine hohe Identifikation da und das ist auch wichtig, weil wir wollen nicht nur Bandenwerbung und dann ist es für uns gut, sondern wir erwarten von den Partnern, dass sie sich einbringen, dass sie mitmachen. Und ich glaube, das machen alle und das merkt man auch. Das ist sehr, sehr angenehm.
Würdet ihr sagen, dass mit dem Erbelauf eine gewisse Mission auch irgendwie erfolgen soll? Also gerade im Sinn zu den guten Zwecken, dass es wirklich ein Ziel hat, was am Ende steht?
Also auf jeden Fall. Wir haben auf der einen Seite eben das, ich sage jetzt mal, soziale Engagement mit Spenden etc. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich der Hintergrund, dass wir als Verein die Leute auch wieder zur Bewegung bringen möchten. Mhm. Das ist super wichtig zu nehmen. Das merkt man natürlich auch in allen Unternehmen, die hier und da mit Krankheitstagen zu kämpfen haben. Und da ist Bewegung, ich würde sagen, der Schlüssel tatsächlich zum Ziel, beziehungsweise auch diese Krankheitstage wieder zu reduzieren. Also dementsprechend, wir sind da sehr bestrebt, immer mehr Leute dazu zu gewinnen, sich zu bewegen, gesund zu bewegen. Und Laufsport ist da, ich würde sagen, der günstigste und einfachste Zugang, den es überhaupt gibt und auch natürlichste Zugang, weil wir das tagtäglich machen. Wir bewegen uns zu Fuß auf zwei Beinen.
Und hier vielleicht gleich ein kleiner Tipp. Immer montags trifft sich die Laufgruppe um 18.30 Uhr im SV03-Stadion, Tübinger Erbelauf-Lauftreff. Immer montags das ganze Jahr. Jeder und jede ist willkommen.
Also das ist eigentlich super interessant zu wissen und auch gerade, dass man neue Leute ein bisschen anwerbt, die dann auch gleich laufen gehen. Ich persönlich bin auch eher so ein Spaziergänger als so ein Jogger. Aber ich meine, das tut
aber ja damit fängt es ja an. Mit Spazieren gehen fängt es an und am Ende wird es immer laufen.
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich habe so in Corona dann so richtig angefangen, so mit dem Laufen, würde ich sagen. Komme aber auch aus einer Läuferfamilie. Meine Eltern laufen ein bisschen, auch meine Schwester und genau, dann so über den Corona hatte ich dann so wirklich Motivation. Ich habe dann auch lang gebraucht, bis ich es auf die 10 Kilometer trainiert habe. Also es ist so, man fängt klein an und dann kann man, wenn die Motivation da ist und wenn man auch Leistung sieht, dann ja, bleibt man dran und ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Und in der Gruppe geht es meistens auch einfacher.
Ja.
Und dieser Verlauf ist ja ganz typisch. Man fängt ganz klein an, ist dann bei 10 Kilometern und dann wäre ich beim Einstiegslied Highway to Hell und irgendwann läuft man dann Marathon.
Perfekt. Möchtet ihr auch mal ein bisschen darüber gehen, wie die Planung mit dem Erbelauf anfängt? Also wann fängt ihr an, wenn jetzt der Sonntag war? Wann habt ihr damit angefangen, das Ganze zu planen?
Oh, oder wann fängt ihr an, den nächsten zu planen?
Also,
oder
der nächste, ja.
Ich habe tatsächlich, ja, der Lauf 2025 war jetzt am vergangenen Sonntag, sprich vor fünf Tagen. Ja, mit 2026 habe ich schon vor einem halben Jahr begonnen.
Wow.
Dementsprechend, ja, natürlich in unterschiedlichen Umfängen, das wird jetzt zunehmend mehr. Mhm. Die Hochphase, oder was heißt Hochphase, aber die starken, die umfangreichen Vorbereitungen beginnen jetzt. Das geht los mit Sponsorengesprächen, je nachdem, man hat ja auch unterschiedliche Vertragslaufzeiten mit den Sponsoren, aber direkt nach der eigentlichen Veranstaltung werden das so die ersten Themen, Sponsorengespräche, dann klar die ganzen Abmachungen mit der Stadt, dass man wieder die ganzen Genehmigungen bekommt. Dann müssen wir, ich sage jetzt mal, das ganze Feedback oder Änderungswünsche beziehungsweise Änderungen, die wir einfach planen, berücksichtigen, einbauen, Websites neu aufsetzen, überarbeiten, aktualisieren, Social Media, Newsletter schreiben. Also all das läuft ja weiter, das können wir nicht aufhören. Und ich würde sagen, genau, dann ist so der erste Meilenstein, ist dann die Anmeldungseröffnung, die übrigens dieses Jahr am 29. November aufmacht, also eine Woche vor Nikolaus. Ein perfektes Nikolauslaufgeschenk. Nee, Nikolausgeschenk. So.
Eine Woche vorm Nikolaus, aber genau. Ein perfektes Nikolausgeschenk.
ja, und damit wäre der erste Meilenstein geschafft, aber dann geht es halt weiter tatsächlich mit den ganzen Vorbereitungen, die niemand sieht oder die nur die wenigsten sehen.
Also um die Frage kurz zu beantworten, man ist das ganze Jahr in einer Art Vorbereitung, aber dazu ist das Projekt auch mittlerweile schon so groß, dass das so notwendig ist.
Ja, das ist ja auch schön. Das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass ihr Leute aus Tokio haben, die extra herkommen nach Tübingen, in eigentlich so ein kleines Dorf schon fast. super, das ist auch interessant. Also ich nehme mal an, du machst das nicht alleine. Es gibt wahrscheinlich Arbeitsgruppen, die irgendwie aufgeteilt sind.
Ja, ich würde sagen, also um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt sage, wir haben ein Kernteam, dann würde ich sagen, besteht das Kernteam aus 3, maximal 4 Leuten. Das ist einmal der Dieter, das ist einmal die Annika Brundner, eine Vereinskollegin von uns, die sich sehr, sehr viel um die Anmeldung kümmert, tatsächlich E-Mails beantwortet, annimmt. Und dann haben wir noch die Jennifer Rhein, die uns auch stark unterstützt, gerade im Bereich Newsletter. Aber ja klar, ich würde sagen, die meiste Arbeit liegt schon auf meinen Schultern. Dann bin ich sehr froh, dass ich einen Dieter habe, der mit dem ich mich austauschen kann und der mir da auch hin und wieder echt unter die Arme greift und unterstützt.
Und um diese Kurve und Schlinge noch zu Ende zu denken, am Lauftag selber haben wir, genau, selbsterklärend 350 freiwillige Helfer und ohne die könnten wir zu viert das quasi niemals machen. Mhm. Also das heißt, es ist so ein Netzwerk und man muss sich auch darauf verlassen können und auch das ist natürlich kommunikativ immer ein Ganzjahresarbeit, um diese 350 Menschen dann am Ende auch motiviert an dem Sonntag am Start zu haben. Und das ist alles sehr, sehr spannend, aber natürlich auch alles sehr, sehr umfangreich. Und die Hauptarbeit macht der Jan, ja.
Okay. Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick mal in die Organisation. Wir würden noch eine kleine Musikpause einlegen und einmal anhören 1000 Miles von Vanessa Carlton.
So, jetzt haben wir ein bisschen über die Organisation vom Erbelauf geredet, aber ich nehme mal an, es läuft nicht alles immer so glatt ab. Was war so die größte Hürde oder dieses Jahr oder generell, was sich immer ein bisschen aufbirgt?
Na, also am Veranstaltungstag selbst, das können wir oft tatsächlich gar nicht groß vorbereiten oder dem groß entgegenwirken. Es passieren immer wieder Notfalleinsätze auf der Strecke beziehungsweise auch in der Stadt, die jetzt gar nicht zwingendermaßen was mit der Veranstaltung zu tun haben. Da haben wir dann Krankenwägen oder auch Feuerwehreinsätze, weshalb wir die Strecke für einen kurzen Moment unterbrechen müssen. Da sind wir sehr, sehr gut in Tübingen aufgestellt, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch sehr dankbar der Feuerwehr und der Rettungswache, dass die so schnell agieren. Die meisten Teilnehmenden kriegen das gar nicht mit, dass für einen Moment die Strecke zu ist und man eigentlich gar nicht durchkommt, aber die sind so schnell, da sind wir echt, echt froh. Und klar, sonst würde ich sagen, ist Sicherheit ein großes Thema für uns. Das ist bei einem Stadtlauf in Tübingen, sage ich mal, noch überschaubar in Anführungsstrichen im Vergleich zu anderen Läufen, weil wir ja dreimal die gleiche Runde laufen. Aber ja, wir können, sage ich mal, gar nicht alles absichern. Wir haben so viel Flächen, das funktioniert nicht. Uns ist es ganz wichtig, dass wir dort, wo wir wirklich Menschenansammlungen haben, dass wir dort absichern, die Leute auch schützen können, soweit es eben machbar ist.
Vielleicht eine Besonderheit, die hat der Jan so ein bisschen unterschlagen, die uns aber natürlich umtreibt, ist der umbrisch-provenzalische Markt zeitgleich. Ja. Das heißt, und dann ab 13 Uhr verkaufsoffener Sonntag, also jetzt prallen drei solche Dinge aufeinander. Das führt dazu, dass natürlich die Stadt, letztes Wochenende war traumhaftes Wetter, die Stadt war voller Leute, ich glaube 20.000 Menschen. Das heißt, unsere Aufgabe in der Orga ist natürlich, uns mit den anderen Veranstaltern absolut abzustimmen. Wo sind die Fluchtwege? Wir haben ein Lagezentrum, das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren, das hat sich absolut bewährt. Bei der Feuerwehr, da sitzt die Polizei, die Feuerwehr, Deutsche Rote Kreuz, da sitzt der Markt, also unbesprochene Markt als Vertreter, wir haben einen Vertreter und die stimmen sich ab. Wir haben eigentlich dann an der Strecke, weil wir ja, die Strecke ist 3,3 Kilometer, man sieht nicht in jede Ecke, wir wissen gar nicht, wo was passiert. Wir haben unterschiedliche Ansprechpartner an unterschiedliche Punkte. Das geht übers Lagezentrum und das Lagezentrum, die entscheiden dann, was zu tun ist, weil wir sind oftmals weit weg vom Geschehen. Wenn also ein Einsatz im Haagtor ist, wir aber auf der anderen Seite sind, kommen wir gar nicht hin. Also das heißt, ein unglaublich gut abgestimmtes Team und wir sind da wirklich sehr, sehr froh und im ständigen Austausch, dass es in Tübingen eben so wunderbar funktioniert. Und ich glaube, was man einfach sieht, es passiert immer was, aber es ist nie so gravierend, dass wir zu einem Abbruch kommen, dass man irgendeine Veranstaltung von diesen drei genannten abbrechen hätte müssen. Und das ist eigentlich das Zeichen, dass eben dieses Sicherheitskonzept, das da erstellt wurde, im Lauf der Jahre immer weiter ausgearbeitet ins Detail. Der Jan pflegt es ja immer weiter, der umbrisch-provinzialische Markt pflegt es weiter, die Polizei, die Feuerwehr, Deutsche Rote Kreuz. Und das ist natürlich entscheidend, dass nichts passiert. Also unsere Prämisse, und ich glaube, da spreche ich auch für die Marktbestücker und für alle, die da an dem Sonntag unterwegs sind, unsere Prämisse ist es, dass nichts passiert. Und das gelingt uns einigermaßen gut. Heißt natürlich nicht, dass es irgendwann eben zum Vorfall kommt, sei es Kreislaufschwäche. Wir hatten auch mal einen Nasenbeinbruch, um das mal zu schildern. Das war am Holzmarkt, ganz schwierige Situation. Das sind 5000 Zuschauer. Ein Läufer stolpert über diese Pflastersteine, so ist nun mal Tübingen, und fällt und hat einen Nasenbeinbruch. Und dann war der Notfalleinsatz der, dass der Notarzt mit den Läufern mitfuhr. Der fuhr quasi vom Lüstenauer Tor in die Pfleghofgasse rein und die Läufer liefen einfach mit und irgendwann blieb der dann am Holzmarkt stehen und die Läufer liefen drumherum. Ich habe gedacht, nee, jetzt ist es vorbei, aber es hat wunderbar funktioniert. Keiner hatte Panik, auch die Notärzte, tolles Verhalten. Wir konnten den Mann relativ schnell sichern, was ja schwierig ist. Der Holzmarkt ist ja voller Leute, ich komme ja gar nicht mehr an diesen Menschen ran eigentlich. Und das hat uns schon gezeigt, dass wir da strukturell relativ gut aufgestellt sind.
Ich habe noch eine Rückfrage. Wann war das? War das jetzt dieses Jahr oder ist der Fall?
Der Nasenbeinbruch, der war schon länger zurück. Ich glaube, es war vor 5, 6, 7 Jahren. Genau, war schon länger zurück. Okay. Aber das würde ich auch sagen, das ist von der Organisation unser Herzstück. Wir müssen, und wir, da sind wir auch richtig gut, wir müssen auf diese Sicherheit achten. Und das ist eigentlich auch das, was wir, der Jan vor allem, das ganze Jahr macht, sozusagen. Wie kann ich diese Veranstaltung so absichern, dass wenn was passiert, dass wir sehr schnell eingreifen können? Und ich glaube, da sind wir richtig, richtig gut in Tübingen. Also gilt nicht nur für den Lauf. Wir haben ja Partner, die da mitspielen. Stadtverwaltung, unglaublich tolles Team. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man sieht, wow, das haben wir hingekriegt. Das ist dann wirklich würde ich ein, als Veranstalter ein gutes Gefühl.
Mhm. Das ist auch eine gewisse Bestätigung, die man dann hat.
Und auch mal nur noch ein Beispiel weg von der Sicherheit und ein anderes Beispiel zu nennen. Die große Herausforderung für uns ist natürlich immer, wir fangen erst am Tag an mit dem Aufbau. Mhm. Für uns geht der Tag um 4 Uhr in der Früh los.
Wow.
Die Helfer kommen dann um 5 Uhr. Und wir müssen das Ganze ja bis um 8 Uhr aufgebaut haben. Also innerhalb von 3 Stunden wird diese komplette Strecke so gesperrt, wie sie eben gesperrt wird und geschmückt, alles aufgebaut, damit wir pünktlich um 9 Uhr starten können. Davor haben wir noch eine Streckenabnahme durch den Württembergischen Leichtathletikverband. Und im Nachgang müssen wir das Ganze innerhalb von 2 Stunden wieder abbauen. Also das sind auch 2 große Herausforderungen, die wir am Veranstaltungstag haben, aber die wir glücklicherweise sehr, sehr gut meistern durch das Team, das wir einfach mit uns haben, muss man ehrlich sagen.
Und auch da, dieses Jahr fast in Rekordzeit, letztes Jahr hatten wir Rekordzeit, waren wir um 7:30 spielbereit. Also wenn man unsere Helfer betrachtet, mal nicht 4 Uhr, das sind nur wir 2, 5 Uhr kommen ein paar weniger dazu, um 6 Uhr kommt eigentlich die ganze Truppe, von 6 bis 7:30, das heißt in 1,5 Stunden bauen wir dann das Ding auf, das ist natürlich schon richtig stark, aber noch viel besser ist für mich immer, tatsächlich für mich immer beeindruckend. Wir haben ja die Auflage, dass wir um 2:30 die Strecke eigentlich aufmachen, nicht die Strecke, sondern den Busverkehr. Also wir legen ja den Busverkehr lahm, kann man sagen. Die können dann nicht mehr die Wilhelmstraße, Achse, Neckarbrücke, Mühlstraße, Wilhelmstraße, kann kein Bus fahren. Und eigentlich ist die Zielsetzung, um 2:30 muss der erste Bus fahren können. Und ich würde sagen, das schaffen wir nicht ganz, aber sehr, sehr knapp. Also um 15 Uhr fährt der erste Bus, um 14 Uhr ist Zieleinlauf von der letzten, vom letzten Läufer oder Läuferin. Das heißt, innerhalb einer Stunde machen wir die Brücke, Mühlstraße und werden wieder auf.
Wow.
Und das ist schon beeindruckende Leistung. Das muss man allen, die da sind und alle, die da diese Gitter wuchten und diese Torbögen abbauen und das ist dann schon richtig coole Arbeit. Ja. Richtig gutes Ding.
Da sieht man richtig, wie gut ihr das organisiert habt. Das, da lohnt sich das jahrelang Arbeit ja wirklich. Ja, würdet ihr denn sagen, oder was würdet ihr sagen, sind denn dann so eure Highlights vom Erbelauf, wenn wir jetzt gerade bei den Hirten waren?
Also für mich ein klares Highlight ist tatsächlich dann schon irgendwie auch der Startschuss. Also da hat man so die erste Hürde geschafft, der Aufbau lief rund, wenn wir pünktlich starten können. Und dann geht's los und dann hast du so viel glückliche Kindergesichter, glückliche Eltern, die ihre Leute, ihre Kinder anfeuern. Und dann steigt die Spannung immer mehr bis zum Hauptlauf. Am Mittag und ja, ich muss ehrlich sagen, das ist, also was mich wahnsinnig glücklich macht, ist einfach in diese strahlenden Gesichter zu schauen, egal ob jung, alt, Mann, Frau, da kommt so viel zurück, das spricht auch so viel für die Veranstaltung, das ist ein sehr, sehr großes Highlight am Tag selbst für mich und ein anderes, also jetzt ganz mal weg von diesem, ich sag mal, sehr persönlichen Eindruck, den ich habe. Ein anderes Highlight an der Strecke ist auf jeden Fall der umbromosalische Markt in der Stadt. Das ist, wenn du mich fragst, einzigartig, Dieter. Also ich kenne das gar nicht von einem anderen Stadtlauf, dass man mitten durch den Markt durchlaufen kann und wir dort gar keine Absperrung haben. Also wir haben da unsere Streckenposten, wir haben keine Gitter gestellt und das Schöne daran ist, dass die Streckenposten alle nur mit einem Kletterseil, sag ich mal, einem Seil die Strecke quasi sichern und die ganzen Zuschauenden ein Spalier für die Teilnehmenden bilden und das ist was ganz Besonderes, das ist eine ganz, ganz tolle Stimmung und darauf bin ich auch wirklich Jahr für Jahr sehr, sehr stolz.
Vielleicht um das zu verstärken, Marktplatz, das gibt es tatsächlich nirgendwo. Wir sind ein Lauf mit 10.000 Zuschauern, ist einzigartig in Deutschland. Und das kann ich so sagen, weil ich sehr, sehr viele Läufe kenne. Eigentlich fast alle in Deutschland, gefühlt. Für mich, also jetzt blicke ich mal ein bisschen zurück, wenn ich das dann doch darf.
Ja, natürlich.
Ich konnte ja einmal den Lauf gewinnen. Und das war, als ich nach Tübingen gezogen bin.
Welches Jahr war das?
Das war 97. Und es war nicht mein erster Lauf, aber der zweite, dritte, vielleicht sowas. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, wenn ich jetzt nach Tübingen gezogen bin, jetzt gewinne ich das Ding. Und das war gar nicht so einfach und ich musste tatsächlich meine Saison noch etwas verlängern. Und als ich dann sozusagen, damals ist mir noch ein bisschen anders gelaufen, die Neckargasse hoch und dann kommst du auf den Holzmarkt und dann biegst du da ab und dann erdrückt dich die Zuschauermasse. Also es gibt ja dann, weil der Spalier mit Kletterseilen gesichert ist, ist es ja eine atmende Barriere. Also das heißt, die Streckenposten, je mehr los ist, wird die Laufstrecke immer kleiner, weil die natürlich dann von den Zuschauern sozusagen reingedrängt werden. Und es war tatsächlich wie bei der Tour de France ein Spalier von vielleicht 1,5 Metern. Und da bin ich dann durchgelaufen, durfte ich durchlaufen 3 Mal. Und das ist dann wirklich verrückt, wenn dann da Markt ist und wenn da diese 5.000, 6.000, 7.000 Leute sind, Marktplatz tobt, das war da wirklich ein Fest, kann man sagen. Und das, glaube ich schon, ist das Highlight des Tübinger Erbelaufs. Ja, ist absolut die Altstadt.
Ja, das ist echt einzigartig, dass wir das so in Tübingen schön vereinen können, finde ich auch echt toll.
Ja, also ich finde bei der sehr besonderen Stimmung, die ihr beschrieben habt, da habe ich direkt Lust, mich nächstes Jahr anzumelden.
Sehr schön. Ja.
Sehr gerne.
Bevor wir noch zu den Schlussworten kommen, machen wir noch eine kurze Musikpause, würde ich sagen. Genau, und hören jetzt erstmal Running Up That Hill von Kate Bush.
It doesn't hurt me, yeah, yeah. Do you wanna feel how it
Da sind wir wieder beim Interview mit unseren Gästen vom Erbelauf. Jetzt haben wir nur noch 5 Minuten und als kleine Abschlussfrage wollten wir einfach mal wissen, was ihr so in der Zukunft des Laufes seht. Was ist ein kleiner Ausblick für die nächsten Jahre? Könnt ihr uns da ein bisschen schon was verraten?
Na, für die nächsten Jahre wird es erstmal schwierig. Also wir gucken jetzt natürlich erstmal nur auf 2026. Mhm. Da wird es Änderungen geben. Wir sind da selbst im Team noch am Entscheiden und gucken, welche Änderungen wir vornehmen, welche nicht. Muss man einfach abwägen. Da fließt natürlich auch viel Feedback aus der diesjährigen Veranstaltung mit rein. Und dann wird im Team entschieden, was wir umsetzen, was wir vielleicht aufschieben oder was wir eben komplett weglassen. Genau.
Vielleicht als Ergänzung und dass man das besser versteht, warum wir nicht so ganz lange in die Zukunft planen, so eine Veranstaltung, genauso wie ein Sportverein. Wir sind immer angewiesen auf Sponsoren und auf Spenden und öffentliche Gelder und das kennt ihr vielleicht als freies Radio und dann kann man gar nicht so lang planen, sondern man plant eigentlich mal so ein Jahr und ist froh, dass man das übersteht und dann kann man wieder neue Verträge machen, neu planen. Aber ich glaube, wenn man da mal drin ist in so einem Prozess, dann ist man das gewöhnt. Also wir blicken schon ziemlich auf das nächste Jahr. Das ist unsere Planung.
Okay. Stück für Stück.
Stück für Stück. Und natürlich den Kern des Laufs, die Stimmung weiter beibehalten.
Ja.
Heißt aber auch, vielleicht nochmal ergänzen, dass man natürlich immer mit Perspektiven plant sozusagen. Und natürlich wird es den Tübinger Erbelauf immer weiter geben. Nur in wie und hoffentlich immer größer. Mindestens so wie diese Ausgabe, das wäre mein Wunsch. Wir sind ja nicht immer so im Wunschkonzert, man muss ja auch Dinge so sehen, wie sie kommen, aber ich glaube, wir sind da wirklich das ist so ein blödes Klischee, auf einem guten Weg, das ist völlig falsch, sondern wir erreichen da Meilensteine, wo wir noch gar nicht uns getraut haben zu denken und das ist schon richtig, richtig toll.
Ja, dann sage ich mal von uns allen vielen Dank für das schöne Interview. Das gibt wirklich richtig Motivation, jetzt vielleicht mal laufen anzufangen, sich schon mal aufs nächste Jahr vorzubereiten. Wie er meint, die Anmeldungen sind ja schon in 2 Monaten offen.
Genau, am 29. November.
Genau, perfekt. Ja. Dann kann man sich das ja schon mal in den Kalender eintragen.
Ja. Und auch eintragen, Montag, 18.30 Uhr Training.
Training ist auch wichtig. Wenn man mitlaufen möchte, muss man natürlich trainieren.
Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das macht Laufen so spannend. Es geht ja nicht darum, dass ich etwas konsumiere und mich anmelde, sondern es geht darum, dass ich mich vorbereite, ich erarbeite das, ich spüre das, ich werde immer besser. Und das ist ja das Schöne, dass da was passiert, dass es eben nicht einmalig ist, sondern es ist ein Prozess, den die Menschen dann eingehen und den sie dann auch bewältigen und das macht es so spannend beim Laufen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, war es das für uns heute mit dem Lokalmagazin. Wir sind wieder da am Montag von 10 bis 12 Uhr und zum Schluss hören wir jetzt noch einmal Runaway Baby von Bruno Mars. Ah, yes! Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing. Cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. Cause everything you heard is true. Love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling.
See, I ain't trying to hurt you, baby. No, 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 I just wanna.